Hallo, wir sind 7 Schülerinnen aus Osnabrück und Bad Iburg und haben uns mit dem Ausschluss von Juden aus Osnabrücker Sportvereinen am Beispiel von Lea Levy beschäftigt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie ein Gedenken für Lea Levy aussieht oder aussehen kann. Weil wir Lea nicht mehr persönlich treffen konnten, haben wir die meisten Informationen über sie und ihr Leben aus einem Interview, das der Sporthistoriker Henry Walik mit ihr geführt hat. Kommt mit uns auf eine kleine Zeitreise durch Leas Leben.
21. Oktober 1914. Lea Levy wird geboren. Von den Eltern wird sie Grete genannt. Deswegen ist sie heute auch unter dem Namen Grete Falk bekannt. Sie hat 3 Geschwister und kommt aus gutem Haus.
Ihr Vater Gustav Falk gründet 1910 eine bald reichsweit bekannte Warenhauskette, zusammen mit Max Katz und Ludwig Stern, unter dem Namen Alsberg & Co. 1930 gehört sie schon zu den 3 erfolgreichsten Kaufhausketten in ganz Deutschland. Nur kurze Zeit später verliert sie an 75% des Wertes, weil jüdische Geschäfte boykottiert werden und die 3 Gründer sehen sich gezwungen zu verkaufen.
Gekauft wird das Kaufhaus 1935 von Friedrich Längermann und Alfred Trieschmann für sehr viel weniger Geld, als es wert ist. Wenige Tage später eröffnet das Kaufhaus wieder unter dem Namen Längermann und Trieschmann oder kurz L&T und ist auch so bis heute bekannt.
1949 zahlen die neuen Besitzer eine Wiedergutmachung, weil ein Rückerstattungsgesetz eingeführt wird. Die Nachfolger, Mark und Dieter Rauschen, gehen offen mit der Geschichte um und leisten Historiearbeit für die Aufarbeitung. Sie haben auch den Kontakt mit den Nachkommen der jüdischen Vorbesitzer aufgenommen und lange Zeit gepflegt. Auf der Internetseite von L&T kann man die genaue Geschichte selber nachlesen.
Wir springen in der Zeit wieder zurück. 1919. Lea Levy wird 5 und tritt dem OTV bei.
Der OTV ist ein Osnabrücker Sport- und Turnverein, der im Mai 1861 gegründet wurde. Fritz Frömmling ist der Vorsitzende.
Fritz Frömmling ist Fabrikant und eben der Vorsitzende des OTV. Für Leas Geschichte ist das wichtig, weil er offen konservativ mit deutlich rechter Ausrichtung und mit offen gegen Juden hetzenden befreundet ist. Er war außerdem Mitangeklagter in einem Mordfall, was keinen direkten Zusammenhang mit Leas Geschichte hat, aber vielleicht nochmal ganz gut seine Charakterzüge verdeutlicht.
Er ist dafür verantwortlich, dass schon 1924 alle Juden aus dem OTV ausgeschlossen werden, Lea Levy inklusive.
Aber nicht nur Fritz Frömmling schließt schon vor Hitlers Machtübernahme Juden aus. Weil das aber eher vereinsintern gehalten wird, bekommt der Außenstehende davon nichts mit. Was allerdings alle Osnabrücker merken können, ist eine Zeitung, die schon früh antisemitische Inhalte veröffentlicht, an die sich auch Lea erinnert.
Wir haben etwas recherchiert und den Namen der Zeitung gefunden, an den sich Lea leider nicht erinnern konnte. Die Zeitung der Stadtwächter hat lange Zeit vor der Machtübernahme durch die Nazis zum Boykott von jüdischen Geschäften aufgerufen und auch eine sogenannte jüdische Verlustliste geführt, auf der alle jüdischen Geschäfte, die schließen mussten und generell jüdischer Verlust als Errungenschaft gefeiert wurden. Über die Zeitung wurden Hass und Vorurteile gegen Juden verbreitet und generell aggressiv, beleidigend und abwertend über Juden gesprochen.
Trotz allem waren unglaublich viele Juden in Sportvereinen aktiv, 20% aller Juden und sogar 50% der Jugendlichen. Warum die Zahlen so hoch waren, kann uns die Expertin für den Ausschluss von Juden in Osnabrück, Martina Sellmeier, beantworten.
Weil das gerade fast das Einzige war, was überhaupt noch ging. Also, wie gesagt, man konnte, es gab nichts mehr, es gab kein Tanzen gehen, es gab kein Ausgehen, es gab nichts mehr, was Juden noch hier. Und der Sport war etwas, wo man überhaupt noch eine Freizeitaktivität hatte, aber es war was genau, was du sagst. Es war auch ganz, ganz wichtig, dieser Zusammenhalt. Weil es dieses Klischee gab, dass Juden alle nur Händler sind und oder sind Ärzte und Anwälte und können eben nicht körperlich arbeiten, totaler Blödsinn. Die durften jahrhundertelang bestimmte Berufe nicht ausüben und es war nicht erlaubt aus Angst vor Konkurrenz und deswegen gab es eben nur sehr wenige Berufe, die Juden ausüben durften und das mit diesen Klischees war totaler Quatsch. Aber weil diese Klischees halt sehr verbreitet waren, wozu eben auch gehört, die Juden sind unsportlich, ne? Das sind Leute, die nur sozusagen im Büro oder im Geschäft arbeiten können, war das auch mit dem Ehrgeiz dieser jungen Leute zu beweisen, dass das nicht stimmt und dass sie natürlich sehr genauso sportlich sind wie jeder andere auch, der Sport macht. Und auch damit, glaube ich, hatte das dieses sportliche Engagement zu tun, dass man also der der Welt, die diese Klischees hatte und diese Vorurteile hatte, beweisen wollte, dass sie nicht stimmten.
Nun aber zurück ins Jahr 1924. Alle jüdischen Mitglieder werden aus dem OTV ausgeschlossen. Lea ist 10 und erinnert sich später nur daran, dass ihre Eltern sie aus dem Verein genommen haben. Sie weiß nicht, dass es wegen dem Antisemitismus ist. Das hat sie selber erst später gemerkt, weil ihre Eltern sie immer von diesem ferngehalten haben.
Lea hört aber nicht auf zu turnen. Bald bildet sich ein jüdischer Turnverein, dem sie beitritt. Ihr alter Trainer, Ernst Sievers, hat den OTV auch verlassen müssen, weil er offen demokratisch und den Rechten, hier Fritz Frömmling, ein Dorn im Auge war. Darüber freut sich Lea sichtlich. Sie betont mehrmals, wie sicher sie sich bei ihm gefühlt hat.
Ernst Sievers ist Pädagoge für Leibesübung und unterrichtet an 3 Osnabrücker Schulen und im jüdischen Turnverein. Er selber kann nicht mehr turnen, da er seit dem Ersten Weltkrieg eine Ellbogenverletzung hat. Weil er als Demokrat schon vor Hitlers Machtübernahme von Rechtsextremen bedroht wird, fordert er Polizeischutz an, den er auch bekommt. Allerdings nur, bis Hitler an die Macht kommt. Jetzt verbieten ihm viele Vereine, den Sportplatz zu betreten und auch als Lehrer wird er entlassen. Nach der Befreiung durch die Briten kann er wieder als Lehrer unterrichten. Aber er stirbt 1947 mit nur 57 Jahren.
Für Lea war er eine wichtige Bezugsperson, vor allem im Sport, der ihr Leben mitbestimmt hat. Natürlich war auch Lea auf einer Schule. Zuerst 4 Jahre auf einer jüdischen Volksschule und dann auf dem Oberlübzheim-Gymnasium, von dem sie 1934 mit einem Abitur abgeht.
Im gleichen Jahr gründet sie mit ihrer Freundin einen Jugendverein. Dieser Jugendverein fährt gemeinsam mit dem Fahrrad zu der Maccabi-Meisterschaft in Bremen. 2 Tage hin, 2 Tage zurück. In der Nacht schlafen sie in einer Scheune. Lea gewinnt im Kugelstoßen den 1. Preis und sichert sich im Hochsprung den 2. Platz.
Für das nächste Thema müssen wir zeitlich noch einmal etwas ausholen. Also einmal zurück in das Jahr 1926. Der Zionistische Jugendverein wird gegründet. 1928 schließt er sich aus finanziellen Gründen mit einem anderen jüdischen, aber nicht zionistischen Verein zusammen. Was die Stadtverwaltung nicht weiß, der Verein, der aus den beiden entstanden ist, ist auch zionistisch, aber heimlich. Weil die Stadt vom Zionismus nichts weiß, stellt sie Räume und finanzielle Mittel bereit.
Bevor wir weitererzählen, sollten wir klären, was zionistisch bedeutet. Als wir mit Martina Sellmeier gesprochen haben, hat sie uns das so erklärt.
Ein Land zu gründen, wo nur Juden leben, also das, was heute Israel ist. Und das, dieser Gedanke, also dass man einen eigenen Staat braucht, wenn man nicht diskriminiert werden will, weil es eben immer wieder überall auf der Welt Verfolgung von Juden gegeben hatte, das nennt man Zionismus.
Also, wir haben 1928. Die beiden Vereine haben sich zusammengeschlossen und sind heimlich zionistisch. Weil sie nach außen wirken wie ein normaler Jugendverband in den 20ern, stellt die Stadtverwaltung ihnen Räume und finanzielle Mittel bereit. Weil Ernst Sievers, der den Verein leitet, ab 1933 aber keinen Polizeischutz mehr bekommt, muss die Vereinsaktivität eingestellt werden. Im gleichen Jahr wird direkt ein neuer Verein gegründet, natürlich auch wieder zionistisch.
Dieser Verein hat auch Lea bei ihrer Flucht nach Palästina geholfen, für die sie sich 1934 entscheidet. Wie die Vorbereitungen darauf genau ausgesehen haben, kann Henry Walik erklären.
Trainingscamps für überzeugte Zionisten, das waren ja solche Juden, die also dann, wie zu denen Lea Levi sich dann auch gezählt hat, die nach Israel ins damalige Palästina auswandern wollten. Es gab den Staat Israel ja noch gar nicht und das war mehr oder weniger Wüste damals, unfruchtbares Land und es war eine wahnsinnige Herausforderung, daraus wirklich ein Land zu machen, in dem Leute leben können und überleben können. Deshalb auch nebenbei die ganzen sportlichen Aktivitäten von Maccabi. Maccabi war halt der sportliche Zweig dieser zionistischen Bewegung, dass man Sport getrieben hat, um körperlich fit zu sein und dort ja, vor allen Dingen Landwirtschaft treiben zu können und dieses Land überhaupt fruchtbar zu machen. Und nach der sportlichen Ausbildung oder neben der sportlichen Ausbildung gab es dann auch diese sogenannten Hachschara-Camps. Und das, meine ich, hat Lea Levi dann auch durchgemacht noch, wo man 10-12 Monate irgendwo in Deutschland ausgebildet wurde. Das waren also noch Bauernhöfe, die dieser jüdischen Bewegung gehörten. Und man war da völlig abgekapselt, völlig skurrile Situation. Drumherum war Diskriminierung, Verfolgung gegen Juden. Aber auf diesen Bauernhöfen hat man halt versucht, ein möglichst autarkes Leben zu führen und dort das Leben in Palästina zu lernen.
Als sie mit ihrer Familie darüber redet, sind ihre Eltern nicht begeistert. Ihr Vater will sie nach London oder Paris schicken, damit sie Englisch oder Französisch lernt, weil sie sehr sprachbegabt ist. Letztendlich kann sie ihre Eltern damit überzeugen, dass es in Palästina eine Schule für deutsche Mädchen gibt, auf der sie etwas über Landwirtschaft lernen kann. Vor allem aber mit dem Versprechen, nach den 2 Jahren Ausbildung wieder zurück nach Osnabrück zu kommen.
Bevor sie dann endlich nach Palästina reisen darf, muss sie noch 6 Monate lang auf ein Zertifikat der Engländer warten, ohne dass sie nicht fliehen kann. Auf ihrer Flucht kommt sie durch Freiburg im Breisgau, Lugano, Florenz, Rom und Brindisi. Von dort aus fährt sie mit dem Schiff weiter nach Haifa. Am 3. September 1934 kommt sie dann in Misra, Palästina, an.
Hier trifft sie auch ihren zukünftigen Ehemann, den sie schon aus Osnabrück kennt, wieder. Die beiden verlieben und verloben sich. 1936 kehrt sie, wie versprochen, nach Osnabrück zurück, aber bleibt statt den geplanten 3 Monaten nur 6 Wochen. Sie geht zurück nach Palästina und heiratet dort. Später arbeitet sie als Pflegerin, Trainerin und Lehrerin und wird Mutter von 2 Töchtern, Miriam und Hava. 2010 stirbt sie.
Als wir mit Henry Wahrlich gesprochen haben, haben wir ihn nochmal nach einer persönlichen Einschätzung nach Lea Levis Person gefragt.
Für mich halt wirklich sehr eindrücklich. Ich meine, sie ist im Jahr, wann war das? Also in den 30er Jahren aus Osnabrück weggegangen und trotzdem und hatte sie ein wirklich ganz intensives, besonderes, inniges Verhältnis. Es war ein winziger Raum, wenn man auch weiß, sie kam ja doch aus sehr begüterten Verhältnissen da in Osnabrück, Katharinenviertel, beste Gegend. Und jetzt lebte sie in einem winzigen, kleinen Räumchen, das war so ihr Wohnzimmer. Kibbutz ist ja so ein bisschen, dass es dann auch gemeinsame Essensräume und sowas gibt. Also, und da hing halt eine Stadtansicht von Osnabrück, ein Bild, das, wo sie sofort jederzeit drauf geguckt hat. Da sieht man, welche innige Beziehung sie darin hatte. Und sie ist mir, uns gegenüber, das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung, mit einer Höflichkeit aufgetreten, die mich beeindruckt hat, mit einer wir sind halt, muss ich es umgekehrt sagen, sehr demütig, sehr vorsichtig bin ich da immer hingegangen, weil, man kommt ja nun aus dem Land der Täter, wir selbst sind keine Täter, aber trotzdem kann ich verstehen, wenn Leute da vorsichtig reagieren würden und so war sie überhaupt nicht. Sie war froh und fragte auch so ein bisschen Osnabrück, was ich da kenne und so weiter und das war ein sehr tolles, intensives Gespräch mit ihr.
Von ihren Eltern wissen wir nur, dass sie trotz Vorbehalten am Ende auch geflohen sind, nämlich in die USA, in denen Leas Bruder Hans Medizin studierte.
Was aus dem OTV geworden ist, wissen wir allerdings genauer. Der OTV hat sich 1969 mit dem Männerturnverein, dem MTV, zusammengeschlossen, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Der Verein besteht bis heute. Der OSC ist der größte Osnabrücker Sportverein. Zwecks Recherchen und einer möglichen Gedenkstätte haben wir versucht, Kontakt mit dem Vorstand aufzunehmen.
Zu Beginn hat sich das als schwierig erwiesen, weil wir lange keine Antwort bekommen haben. Aber schlussendlich hat sich aufgeklärt, dass unsere Mails in einem Chaos aus Homeoffice und Corona-Umstellung untergegangen sind. Als wir das erste Mal mit dem OSC gesprochen haben, wurde sofort klar, dass sie interessiert daran sind, mit uns zusammenzuarbeiten und, sobald es Corona zulässt, eine Gedenkstätte zu errichten. Diese Zusammenarbeit haben wir vom Vorstand des OSC schon zugesichert bekommen. Anfänglich haben wir uns gewundert, warum das Thema noch nicht aufgearbeitet wurde, aber auch dafür eine Erklärung bekommen. Die Aufarbeitung macht der OSC nach besten Möglichkeiten, was etwas länger dauert, weil man als Sportverein eher auf andere Punkte als die geschichtliche Aufarbeitung konzentriert ist und einfach das Personal und die Mittel dafür fehlen. Momentan kümmert sich eine Gruppe Senioren um die Aufarbeitung.
Zu dem Zweck haben wir uns auch über Erinnerungskultur informiert, weil wir zuerst geplant hatten, diese Gedenkstätte als unser Endprodukt vorzustellen, weil wir es wichtig finden, dass dieses bereits vorhandene kommunikative Gedächtnis zu einem kulturellen Gedächtnis wird, damit es für mehrere Generationen noch präsent ist, was durch die ganze Corona-Situation leider länger dauern wird, als wir geplant haben.
Wir haben selber schon ein bisschen gebrainstormt, wie ein solches Gedächtnis aussehen könnte. Die Ideen haben wir allerdings noch nicht mit dem OSC abgestimmt, deswegen sind das hier rein hypothetische Vorschläge. Wir haben gedacht, es wäre schön, wenn auch optisch das Thema Sport direkt zu sehen ist, weil das für Lea ein so zentraler Punkt im Leben war. So sind wir darauf gekommen, ein altes Sportgerät, wie zum Beispiel ein Barren, als Zeitleiste umzufunktionieren. Eine ganz andere Idee war noch, eine Art Graffiti zu gestalten, weil es etwas Jugendliches hat und es auch sehr plakativ ist.
Um also auf unsere anfängliche Frage zurückzukommen. Wir haben noch kein fertiges Gedächtnis an Lea Levy gefunden, aber sind sicher, dass, vor allem mit unserer Hilfe, bald eine Gedenkstätte entstehen kann. Für uns ist das über die Zeit des Wettbewerbs eine Herzensangelegenheit geworden, weil uns Leas Geschichte sehr nahe gegangen ist und wir werden uns dementsprechend auch über den Wettbewerb hinaus dafür einsetzen, dass sie eine würdige Gedenkstätte bekommt.